Die Worte, die ich vorhin gelesen habe, die kannten sie zum Teil. Das zumindest mit der Hoffnung in Trübsal, mit der Beharrlichkeit im Gebet. Worte, die je einzeln auf Plakaten erscheinen, oft mit einem wunderschönen Hintergrund. Wussten Sie, wo Sie stehen? Der Predigttext ist in Römer 12, im wohl berühmtesten Brief des Apostels Paulus. Eine Art Nahtstelle. Es ging vorher um die Entfaltung des Heils in Jesus Christus und nun, was das denn bedeutet, was das austritt, welche Veränderungen das ausmacht für das Leben. Die Liebe sei ohne falsch, also echt, ungeheuchelt, überzeugend. Das ist wie eine Überschrift über die Sätze, die dann folgen. Denn darum geht es, Paulus, um ein glaubwürdiges Leben als Christ, um einen rechten Gottesdienst, wie er es kurz zuvor noch im selben 12. Kapitel genannt hat. Nämlich, dass wir mit unserem ganz normalen Alltagsleben dem entsprechen, was Gott in unser Leben hineingelegt hat, an Zusagen, aber auch an Erwartungen. Christsein am Montag könnte man es auch nennen. Wir werden in unserem Kirchenfenster, in unserem Gemeindebrief, jetzt in der nächsten Ausgabe damit eine Reihe beginnen, wir wollen immer wieder Beispiele nennen, wie denn Christsein am Montag im Alltag aussehen kann, im Berufsleben zum Beispiel. Es sind Zusagen, die Gott in unser Leben hineingelegt hat, aber eben auch Erwartungen. Darin dienen wir einander, dem uns Nächsten und dem uns Fernsten, sogar demjenigen, der uns das Leben schwer machen will. Und wenn wir so leben, dann ist das zugleich ein Gottesdienst. So schreibt es Paulus direkt vorher. Naja, werden Sie sagen, der Pfarrer hat es mal wieder mit der Liebe und redet auch noch von der Moral, von der Rechtschaffenheit, vom anständigen Leben. So wird jetzt mancher denken und sich innerlich oder vielleicht sogar auch äußerlich zurücklehnen mit dem Gedanken, kennen wir schon, am besten wegdämmern. Und andere sagen, na, da sieht man es mal wieder, die ungeheuchelte Liebe, so sind wir Christen halt. Und der merkt dabei gar nicht, wie viel fromme Überheblichkeit darin steckt, als ob es nur unter Christen echte Liebe gäbe. Und ich gehe noch weiter. Wer sagt das denn, dass die Christen in ihrer Liebe echter sind als die anderen? Und überhaupt, ich frage mich, wo wollen wir denn eine Grenze ziehen zwischen Liebe und Heuchelei? Wo die Grenze zwischen den Christen und den sogenannten anderen? Wie gut und wie entlastend, dass Paulus im Römerbrief gar nicht erst darüber schreibt, wie viel von dem denn tatsächlich vorhanden ist in der Gemeinde Jesu. Er schreibt nicht mal, wie viel Prozent denn mindestens vorhanden sein soll, damit sie sich christlich nennen darf. So wird ja normalerweise argumentiert. Nein, Paulus schreibt schlicht, wie das Leben der Christen auszusehen hat. Dabei ist der ein Christ, der sich die Liebe Christi gefallen lässt, beziehungsweise die Gnade Christi, wie Paulus es kurz vorher ausdrückt. Und jetzt könnten wir sagen, gut, dann setz dich jetzt doch auch gewissermaßen dieser Sonne der Liebe Christi aus und du wirst merken, dass du dabei braun wirst, wenn man in die Sonne sitzt. Da wird sich was verändern an dir, in deinem Leben. Du wirst dem nämlich entsprechen wollen, was er dir schon längst zugesagt hat. So rum argumentiert der Apostel, nicht als eine Bedingung, ab jetzt, wenn ihr so und so viel erreicht habt, beginnt euer Christsein, sondern als Konsequenz, als eine innere Konsequenz des Glaubens an den barmherzigen Gott, setzt dich diesem Gott aus und da verändert sich was in dir. Da gestaltet er dein Leben. Mancher nennt diesen biblischen Abschnitt aus dem Römerbrief die Bergpredigt des Paulus. Sie ist ja ganz ähnlich formuliert wie die berühmten Worte Jesu, etwa das Wort von der Feindesliebe oder das von der Gastfreundschaft oder auch das von der Schauspielerei. Echt sein sollen wir stattdessen, keine Blender, keine Heuchler, sondern echt. Und in der Bergpredigt findet sich übrigens dieselbe Logik. Wer sich der Sonne Gottes aussetzt, wird braun. Da verändert sich was an ihm. Er will nämlich dem entsprechen, was Gott in sein Leben hineingelegt hat. Die Bergpredigt des Paulus, einer der größten Theologen des 20. Jahrhunderts, nämlich Karl Barth, nannte diesen Abschnitt die große Störung. Denn wenn wir so wie in diesem Römerbrief angesprochen werden, dann wird weder unser jetziger ethischer Status erhoben und dargestellt, noch wird an unserer Moralität einfach herumgebastelt. Wir werden vielmehr unterbrochen, gestört in unserem üblichen Trott, werden aufgeweckt, um nicht zu sagen aufgestört, durcheinandergewühlt und so etwas zu etwas berufen, was noch nicht ist, sondern erst werden will. Wir werden berufen zur glaubwürdigen Liebe. Und dabei wird gar nicht erst thematisiert, ob wir diese Glaubwürdigkeit jemals im Vollsinn des Wortes erreichen können. Das gelingt sowieso nicht. Und keiner soll meinen, jetzt hätten wir es. Es bleibt eine Richtungsvorgabe, etwas, das vor uns liegt. Niemand soll meinen, er könne sich mit seiner Liebe in Szene setzen. Insofern ist die Überschrift ein kritischer Satz. Längst nicht alles, was sich als christliche Liebe ausgibt, hält vor ihm stand, denn unsere Liebe soll vorrangig echt sein. Nicht geschönt, sondern echt. Und dann setzt Paulus in einer Auflistung von kurzen Einzelsätzen, im griechischen Text sind das lauter Partizipien, so setzt er diese Positionslichter für diesen Weg, der von Liebe geprägt ist. Und ich entdecke darin drei Akzente. Die Liebe sieht genau hin. Sie ist die Gabe der Wahrnehmung. Die Liebe geht auf den anderen zu. Sie ist die Gabe der Zuwendung. Und die Liebe stellt sich zur Verfügung. Sie ist Hingabe. Liebe ist Wahrnehmung. Es ist erstaunlich, wie oft Paulus im Römerbrief darauf drängt, dort genau hinzusehen und sich nicht blenden zu lassen. Wach zu sein im Geiste und im Verstand. Stellt euch nicht dieser Welt gleich, sondern ändert euch durch Erneuerung eures Sinnes, damit ihr prüfen könnt, was Gottes Wille ist, nämlich das Gute und Wohlgefällige und Vollkommene. So schreibt er selbst noch wenige Verse vorher. Es braucht einen klaren Verstand, die Nöte der Heiligen zu erkennen. Wir müssen wach sein, um zu verstehen, wo Menschen leiden. Ich denke zum Beispiel an den großen Gustav Werner. Der hat damals hingesehen und begriffen, dass die aufkommende Industrialisierung damals im 19. Jahrhundert den Menschen kaputt macht. Und dann ist er nicht einem blinden Aktionismus verfallen, sondern hat überlegt, was jetzt dran ist, nachhaltig dran ist. Und so hat er spezielle Arbeitsplätze geschaffen, auch Wohnheime gebaut für solche Menschen, die damals keine Chance hatten. Zur erkennenden, zur wahrnehmenden Seite der Liebe gehört auch die Unterscheidung zwischen Gut und Böse. Hasst das Böse und hängt dem Guten an. Ich will damit sagen, Liebe ist nicht nur ein sentimentales Gefühl. Sie lässt nicht alles gelten. Sie weiß, dass es Böses gibt, das unser Leben zerstören könnte. Und das muss beim Namen genannt werden. Und deshalb ist es auch ein Akt der Liebe, wenn Journalisten ihre Gabe gebrauchen und das Böse mal ans Licht holen. Wissen Sie, es gibt unter Christen auch viele, die halten es ausschließlich mit dem Kirchenvater Augustin. Der hat ja mal das so schön formuliert, liebe nur und dann tu, was du willst, als ob gar nicht mehr nachgedacht werden müsste. Paulus dagegen versteht sein Prüfen, was Gottes Wille ist, nicht ohne die Leidenschaft, das Böse auch zu verabscheuen und dem Guten anzuhaften, wie es wörtlich heißt, also festzukleben am Guten. Klammert euch an das Gute, könnte man auch übersetzen. Und dazu braucht es die Kraft eines wachen Geistes, der sich nichts vormachen lässt, sondern genau hinschaut. Liebe sucht Klarheit, auch Klarheit der Konturen. Liebe macht blind, heißt es ja manchmal, aber das Gegenteil stimmt. Liebe sieht genau hin. Sie sieht die Nöte der Heiligen, wie es Paulus ausdrückt. Sie sensibilisiert uns. Denn das Gegenteil von Liebe ist nicht Hass, sondern Gleichgültigkeit. Und deshalb sucht die Liebe auch das Gute. Bei ihr sind nicht alle Katzen grau. Sie interessiert sich für die Unterscheidung zwischen Gut und Böse, auch wenn man sich dabei manchmal die Finger einklemmen kann. Es kann nämlich auch riskant werden, wenn man Position bezieht und Missstände beim Namen nennt. Und das heute so viel gebrauchte Wort der Toleranz verkommt leider oft zu einer konturlosen und profillosen Lieblosigkeit. Mir ist eigentlich alles egal und nenne das tolerant. Zweitens, die Liebe geht auf den anderen zu. Ja, es stimmt, dass die Liebe genau hinsieht, aber sie wäre nicht das, was sie ist, wenn sie dabei auf Distanz bliebe. Liebe nimmt nicht nur wahr, entdeckt nicht nur, denkt und urteilt nicht nur, sondern sie geht auf den anderen zu, sie macht sich die Sache des anderen zu eigen. Und deshalb reiht Paulus nun wie eine Perlenkette unterschiedliche Aspekte der Zuwendung auf. Kennzeichnet die Liebe zunächst als geschwisterlich, setzt auf eine familiäre Verlässlichkeit. Und wir wissen alle, dass es unter Brüdern, unter Geschwistern manchmal recht rustikal zugehen kann. Übrigens auch im Pfarrhaus. Ich habe schon mehrmals über die Funktionsweise der Schallisolierung von unseren Fenstern nachgedacht. Liebe in einer Familie ist herzlich, hat aber nichts mit jener scheinbar christlichen parfümierten Herzlichkeit zu tun, die sanft säuselnd daherkommt und letztlich nichts als Schauspielerei ist. Unter Geschwistern kann man sich nichts vormachen und man braucht es auch nicht. Herzlichkeit von Geschwisterliebe, die weicht Auseinandersetzungen nicht aus. Und manchmal kann einem der Bruder oder die Schwester auch ganz schön auf die Nerven gehen. Nur wenn es drauf ankommt, dann ist er eben der Bruder. Und dann ist sie eben die Schwester und nicht eine Fremde, zu der nur eine Interessensbindung besteht, die jederzeit wieder aufgelöst werden kann. Also nochmal, seien wir ruhig, auch manchmal rustikal im Umgang miteinander. Niemand erwartet, dass wir liebliche Menschen, säuselnde Menschen sind, solche, die beim Handschlag einem nur so eine Hand geben, die weich ist wie eine warme Banane. Wir können ruhig auch zupacken in der Begrüßung. Echte Liebe vermittelt nämlich Sicherheit und Beheimatung, so wie in einer Familie. Und wenn wir darauf achten, dass Paulus bei seiner Perlenkette jeweils zwei Zeilen als Paar bildet, das aufeinander bezogen ist, dann wird der herzlichen Verbundenheit auch die Ehrerbietung gegenübergestellt. In ihr sollen wir uns gegenseitig übertreffen. Paulus greift damit ein Missverständnis auf, das damals noch viel gravierender war als heute, als ob das Zusammenleben von Menschen notwendigerweise auf Hierarchien aufbaut. Im Großen der König oder der Adelstand und im Kleinen die Herrschaft der Männer über die Frauen oder der Erwachsenen über die Kinder oder eben des häuslichen Patriarchen über die Familie. Und die Gesellschaft funktionierte, indem die Kleinen die Größeren ehren, indem sie ihnen Respekt zeigen. Die einen regieren, die anderen führen aus. In der Gemeinde gilt dieses Ordnungsprinzip nicht. Jeder soll den anderen mit Ehrerbietung übertreffen wollen, ihn größer achten als sich selbst. Das war damals revolutionär. Und es ist, wenn wir ehrlich sind, auch heute noch revolutionär. Denken wir ruhig darüber mal nach, dass das das Ordnungsprinzip der Gemeinde ist und wie stark das im Kontrast steht zu unseren Hierarchien, in denen wir sonst denken. Sie merken, ich möchte diese Perlen aus der Kette jetzt nicht polieren und zum Glänzen. Ich möchte diese Perlen aus der Kette polieren und zum Glänzen bringen. Gelingt es uns denn, dass wir den anderen wirklich ernst nehmen? Ihn ernster nehmen, als er es nach allgemeiner Meinung verdient? Es hat schon manchen Menschen im Innersten verändert, wenn er sich womöglich seit langer Zeit zum ersten Mal wieder ernst genommen sah. Ohne Abstriche, meine ich, ernst genommen, in seinen Anliegen und seinen Sehnsüchten, auch in seinen Sorgen und Hoffnungen. In einer solchen Liebe, die dem anderen Wert und Würde zuspricht, pflanzt sich das Christuswunder fort, das sich an uns allen ereignet hat. Und wir könnten unter dem Stichwort Zuwendung noch anderes nennen, vor allem jenen Vers, der von echtem Mitleid, aber auch von echter Mitfreude spricht. Beides ist gefragt. Auch, dass sich mit dem anderen freuen können. Vielen von uns fällt gerade das schwer. Aber beides, die Mitfreude und das Mitleid, hat etwas Ekstatisches an sich. Man ist nämlich außer sich, ekstatisch, verlässt das eigene Gehäuse und versetzt sich in den anderen. Sich versetzen können, womöglich ist das die zentralste Eigenschaft, die liebende Menschen ausmacht. Ich las vor einigen Tagen ein Buch über den Nahostkonflikt. Der Autor ist ein Mediator und versucht zwischen den verhärteten Fronten zu vermitteln. Und die eindrucksvollste Aussage war für mich, als er schlicht schrieb, es wäre schon viel geholfen, wenn beide Seiten dem anderen ihre persönliche Lebensgeschichte erzählen würden und darin einen Zuhörer fänden. Dem anderen Raum und Zeit geben, seine Geschichte zu erzählen. Eine große Geste der Liebe, auch wenn sie noch so schlicht daherkommt. Und das Dritte, Liebe stellt sich zur Verfügung, sie ist Hingabe. Ich ermahne euch nun, liebe Brüder, durch die Barmherzigkeit Gottes, dass ihr eure Leiber hingebt als ein Opfer, das lebendig, heilig und Gott wohlgefällig ist, das sei euer vernünftiger Gottesdienst. So beginnt er, der Paulus, das 12. Kapitel. Glaubwürdige Liebe entwirft also kein distanziertes Wohltätigkeitsprogramm, sondern stellt sich zur Verfügung, wo Gott sie braucht. Sie lässt sich in einer ganz anderen Unmittelbarkeit auch fordern. Man kann das deutlich machen an der Gastfreundschaft, die Paulus erwähnt. Die antiken Gasthäuser waren recht zweifelhafte Unterkünfte, vor allem in Hafenstädten oder in Hauptstädten wie Rom. Und die von auswärts kommenden Gäste der Gemeinde waren regelrecht angewiesen auf jene spontane Gastfreundschaft, wo Menschen ihr Haus zur Verfügung stellten. Und wir heute können dieses Prinzip der Gastfreundschaft für das urchristliche Wachstum der Kirche gar nicht hoch genug einschätzen. Dadurch ist Gemeinde groß geworden, weil sie die Häuser geöffnet haben füreinander. Christen sollen offene Häuser haben. Mich hat es ziemlich innerlich unruhig gemacht, ein Gespräch mit einem Pfarrerkollegen vor wenigen Monaten, wo er mir erzählte von seinem Asylarbeitskreis, in dem er tätig war. Und richtig ernst wurde es, so sagte er, als eine ganze Familie rausflog und auf der Straße saß. Da mussten wir sie unterbringen, von jetzt auf gleich. Und so ist es plötzlich was anderes, ob man in irgendeinem Gremium sitzt oder ob man die eigene Haustüre öffnet, sagte er dann. Liebe stellt sich zur Verfügung, ist Hingabe. Perlen einer Perlenkette sind es, habe ich vorhin gesagt. Die Perlen glänzen durch eine klare Wahrnehmung, durch Zuwendung und Hingabe. Und ich habe auch beim Kirchenvater Augustin gefunden, dass er im 4. Jahrhundert nach Christus seine eigene Perlenkette der Liebe aufgefädelt hat. Und so schreibt er als Aufgabe, wie man nun das tut, was man will, wenn man liebt. Liebe und tu, was du willst. Das schreibt es sehr konkret miteinander, wie man miteinander in der Gemeinde umgeht. Ich zitiere: Unruhestifter zurechtweisen, Kleinmütige trösten, sich der Schwachen annehmen, Gegner widerlegen, sich vor Nachstellern hüten, Ungebildete lehren, Träge wachrütteln, Händelsucher zurückhalten, Eingebildeten den rechten Weg, den rechten Platz anweisen, Streitende besänftigen, Armen helfen, Unterdrückte befreien, Gute ermutigen, Böse ertragen und, ach, alle lieben. Zitat Ende. Nicht ohne Grund endet der große Augustin seine Auflistung mit einem kleinen Seufzer. Ach. Und dieses Ach tragen wir, wenn wir ehrlich sind, alle auf den Lippen, weil die Aufgabe so groß ist. Und erst recht, wenn wir uns jene Menschen vor Augen halten, die es konkret zu lieben gilt. Und bei dem es uns ganz besonders schwer fällt. Und ach, alle lieben, sagt Augustin, weil es unendlich schwer ist. Eigentlich unmöglich. Genauso unmöglich, wie Steine schwimmen können. Das geht nicht. Die sacken ab, können es einfach nicht. Zumindest nicht von selbst. Aber auch schwere Steine können schwimmen, wenn sie von einem Schiff transportiert, von einem Boot getragen werden. Dann können Steine schwimmen. Und so können wir lieben, von Christus getragen, von seiner Liebe. Amen.